Herzlich willkommen beim Kinderleib und Seele Podcast und zu einer neuen Folge in diesem Jahr und vermutlich der letzten Folge. Diese Folge geht am Sonntag vor Weihnachten online und deswegen kann es gut sein, dass wir uns dieses Jahr nicht mehr hören, sondern erst im neuen Jahr wieder hören. Wie schön, dass du aber nochmal einschaltest und nochmal dabei bist, wenn ich meine letzte Folge für dieses Jahr aufnehme. Ich werde mich diese Folge mit dem Thema schlechthin natürlich beschäftigen. Viele von euch warten auch schon auf diese Folge. Heute soll es um die Kinderimpfung gehen. Die Folge ist heute gesponsert. Ich bin ganz happy, dass ich einen Sponsor habe, der mich ab jetzt hier in den Podcast-Folgen unterstützt. Und zwar ist es die Coro Drogerie. Die Coro Drogerie vertreibt ganz viele nachhaltige, gesunde Produkte, hauptsächlich im Lebensmittelbereich. Ich habe jetzt die Nussmus zum Beispiel bestellt. Damit schmiere ich meinen Sohn ein Nussmus-Toast zum Frühstück, weil ich es eben wichtig finde, dass er schon Kontakt mit Nüssen hat, einfach auch um sein Allergierisiko zu reduzieren. Und er ist erst 2 Jahre alt, das heißt, er kann noch keine ganze Nuss essen. Deswegen bin ich ganz happy mit der Nussmus. Außerdem habe ich jetzt bestellt, es gibt nämlich nicht nur Lebensmittel in der Coro Drogerie, sondern auch andere Produkte und ich habe eine XXL-Papprakete bestellt, die momentan bei uns im Wohnzimmer steht, mit der er total gerne spielt, in der er sich versteckt und die ein ganz cooles Gadget für unser Nachmittag ist. Ich habe einen Gutscheincode, den findest du auch in den Shownotes. Unter Nicola5 bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte in der Coro Drogerie, also schau gerne vorbei. Und nun geht es los mit der heutigen Folge über die Kinderimpfung. Ich habe ein kleines Highlight, wo ich schon Fragen dazu beantwortet habe bei Instagram. Da kannst du gerne reinschauen. Heute gibt es aber jetzt was auf die Ohren, weil ich weiß, dieses Thema beschäftigt euch natürlich verständlicherweise mit der neuen Situation total. Ganz kurz vorab. Ja, es mehren sich die Daten, dass Omikron schwerer verlaufen könnte für Kinder. Ich möchte aber, dass wir da momentan noch keinen Alarm schlagen, sondern dass man sich das erstmal anschaut. Wir haben mittlerweile in der Corona-Pandemie gelernt, dass man die einzelnen Länder, wo einfach auch die Gesundheitsbedingungen, die gesundheitliche Versorgung und so weiter ganz verschieden ist, nicht so gut immer vergleichen kann. Deswegen bleibt das abzuwarten. Ich beobachte die Situation und werde euch natürlich auch über meinen Kanal auf dem Laufenden halten. Aber es bringt einen natürlich auch wieder dieses Thema Impfung bei Kindern noch näher und man macht sich noch mehr Gedanken. Und natürlich war das ganze Thema auch viel in der Presse. Wie immer kann ich euch natürlich nur den aktuellen Stand mitteilen. Es ändern sich ja wirklich täglich bei Corona die Neuigkeiten. Deswegen, ich nehme diese Podcast-Folge heute am 15.12. auf. Ich möchte anfangen mit einer kurzen Übersicht, was Corona für unsere Kinder bedeutet. Wir wissen Gott sei Dank nach wie vor, dass Covid-19 bei Kindern mit den bisherigen Varianten in Deutschland vergleichsweise harmlos verläuft. Ich habe einige Zahlen für euch heute mitgebracht. Bis jetzt sind in Deutschland weniger als 0,1% aller Kinder an Covid-19 verstorben. Das sind insgesamt 32 Kinder und davon hatten 25 Kinder Vorerkrankungen. Aber, und dazu habe ich ja auch schon die ein oder andere Podcast-Folge aufgenommen und da findest du auch ganz viel Infos auf meinem Instagram-Kanal, Covid-19 ist für Kinder trotzdem keine ganz harmlose Erkrankung, weil Covid-19 bei Kindern auch für Komplikationen sorgen kann. Es kann zu überschießenden Immunreaktionen kommen. Das hast du mittlerweile sicher schon gehört. Es handelt sich um das sogenannte PIMS-Syndrom, ein inflammatorisches Multiorgansyndrom. Das betrifft 2 bis 6 von 100.000 Kindern und da sind vor allem 5- bis 11-Jährige betroffen. Wir haben also in Deutschland bis jetzt 477 Fälle gehabt mit PIMS. Diese Kinder erkranken schwer, werden häufig auf den Intensivstationen behandelt, kriegen eine Immunsuppression, zum Beispiel mit Cortison. Es gab aber bis jetzt keinen Todesfall mit PIMS. Und das große Fragezeichen, und das ist ein Punkt, den ich in den letzten Fragerunden auch immer wieder erwähnt habe, ist Long-Covid bei Kindern. Es ist ziemlich unklar, wie häufig das vorkommt. Es kommt bei Kindern vor, es ist seltener als bei Erwachsenen. Und es ist unabhängig vom Schweregrad der Infektion. Und das ist wichtig zu wissen. Also auch wenn Kinder einen milden Verlauf haben, können sie trotzdem an Long-Covid erkranken. völlig unterschiedliche Studienlage. So Langzeitfolgen sind auch wirklich schwer zu untersuchen. Manche Studien sprechen von 1%, manche von 2%, manche von 4%. Es ist keine gute Aussage zu diesen Erscheinungen möglich. Und das macht diese ganze Situation um die Impfung und wann ein Kind quasi von einer Impfung profitiert, auch gerade ein bisschen schwierig. Also es stimmt, dass Kinder selten an akuten Komplikationen von Covid-19 leiden. Wir haben in Deutschland bis jetzt ungefähr 2000 Kinder wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in ein Krankenhaus aufnehmen müssen. Ungefähr 100 waren auf einer Intensivstation und, wie ich eben schon gesagt habe, etwa 30 der Kinder und ein Großteil war davor schon krank, sind verstorben. Wir haben weniger als 500 Fälle von PIMS, von denen, was ich bis jetzt gefunden habe, über 90% folgenlos ausgeheilt sind. Deswegen kann man schon sagen, das individuelle Risiko der Kinder ist tatsächlich überschaubar. Ein Ding, was einem bei den Kindern aber Sorgen machen müsste, neben der Tatsache, dass wir nicht genau wissen, wie gefährlich die neue Variante Omikron ist, ist Long-Covid. Long-Covid kann ganz viele Gesichter haben, Akuterkrankungen, Organschäden, Geruchsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, neu entstandene Krankheiten, Diabetes, Herzentzündungen, neurologische Erkrankungen. Und Long-Covid betrifft auf jeden Fall auch die Kinder. Das Problem ist, dass es keine guten Daten gibt, zu sagen, wie häufig es ist. Es ist überraschend schwer, Langzeitverläufe korrekt zu untersuchen und Häufigkeiten zu bestimmen. Und deswegen gibt es eben ganz viele Prozentzahlen, die in den verschiedenen Studien angegeben sind, die nicht ganz eindeutig sind. Also es gibt ganz unterschiedliche Ergebnisse, wie häufig Long-Covid bei Kindern tatsächlich ist. Das Problem ist auch, dass es erst seit kurzem eine ganz klare Falldefinition gibt, was eigentlich unter Long-Covid zu verstehen ist. Und das andere Problem ist, dass Langzeitfolgen teilweise mit einer zeitlichen Verzögerung nach der Akutinfektion auftreten, dass sie mal besser werden, mal schlechter werden und deswegen ist es einfach ziemlich schwierig zu erheben. Ich habe eben schon erwähnt, es ist auch sehr vielgestaltig. Es kann psychiatrische Elemente haben, Denkstörungen, Erinnerungslücken. Es kann medizinisch-somatische Störungen haben, die verschiedene Organsysteme betreffen. Also es hat einfach so viele Gesichter und auch deswegen ist es schwierig zu untersuchen. Aber letztendlich muss man sich überlegen, es geht nicht ganz genau darum, tritt es jetzt bei 1% der Kindern auf oder tritt es bei 4 oder 5% der Kindern auf. Es sind auf jeden Fall riesig große Zahlen, wenn man sich überlegt, wie viele Kinder infiziert werden oder sind. Deswegen muss man sich, um Covid-19 bei Kindern richtig einzuordnen, schon diese Punkte mit überlegen. Also Long-Covid gibt es bei Kindern. Es kann bei Kindern auch schwer verlaufen. Es kann auch bei milden Verläufen entstehen. Wir wissen wenig über Omikron. Wir wissen, dass Long-Covid-Verläufe durch Impfungen zumindest in großen Teilen verhindert werden können. Und all das spricht natürlich für die Impfung, auch von Kindern. Außerdem sollte man natürlich mit in Betracht ziehen, neben diesen ganzen medizinischen Fakten, die wir haben, dass die psychoemotionale, soziale Krankheitslast, Lockdownlast erheblich bei den Kindern ist. Wenn ihr mir folgt, wisst ihr, eine Impfung ist immer eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung, wobei man natürlich auch sagen muss, in der Pandemie ist es nicht nur individuell, sondern auch eine solidarische Nutzen-Riesen-Abwägung. Ich möchte aber nicht vertreten, dass Kinder zum Wohl aller geimpft werden müssen, wenn sie keinen Nutzen davon haben. Ich denke, die Kinder haben schon genug gelitten unter der Pandemie, deswegen sollte man die Impfung auch immer unter dem individuellen Nutzen für das Kind betrachten. Und denke, dass die Infektion mit Covid-19 für Kinder eben nicht so ohne ist. Einfach schon alleine deswegen, dass wir nicht genau wissen, wie häufig ist Long-Covid, aber wir wissen, dass es die Kinder betrifft. Und das, denke ich, sollte man ernst nehmen. Jetzt schauen wir uns das Risiko durch die Impfung an und wie sicher die Impfung ist und was wir bis jetzt darüber wissen. Wir haben jetzt die STIKO-Empfehlung vom 9.12. Die sagt, Kinder mit Risikofaktoren und oder Kontakt zu Hochrisikogruppen sollen geimpft werden und alle anderen Kinder können geimpft werden. Das heißt, wer soll denn jetzt laut STIKO geimpft werden? Kinder mit Risikofaktoren, wer ist das? Kinder mit schwerem Übergewicht, mit Diabetes, mit schweren Herz- und Lungenerkrankungen, mit Immundefekten, malignen Erkrankungen, das heißt Krebserkrankungen, mit schweren Nerven- und Muskelerkrankungen, Und mit syndromalen Erkrankungen, mit schweren Beeinträchtigungen. Das heißt, da fällt jetzt nicht rein, mein Kind hat ein leichtes Asthma, mein Kind hat ab und zu Pseudokrupp oder ähnliches, sondern die STIKO empfiehlt die Impfung alleine bei Kindern, die hochrisikobehaftet sind und schwere Vorerkrankungen haben. Sie sagt, Kinder können geimpft werden, da die Krankheitslast bei den Kindern mit Covid-19 höher ist als die potenziellen Nebenwirkungen der Impfung. Das haben wir ja gerade schon besprochen, was die Krankheitslast der Kinder eigentlich ist. Und natürlich, weil die Impfung auch diese ganzen psychosozialen, emotionalen Probleme erleichtern könnte. Das ist die Aussage der STIKO. Wenn man sich also dafür entscheidet, sein Kind zu impfen, dann möchtest du sicher wissen, wie riskant die Impfung für Kinder ist. Ja, da gibt es ganz viel neue Daten, auch aus den USA, und es gibt Daten aus den Zulassungsstudien, die ich dir jetzt einmal kurz vorstelle. Also in der Zulassungsstudie hat man gesehen, es gibt einfach die bekannten Impfreaktionen, die wir wahrscheinlich selber auch schon fast alle erlebt haben. Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Schüttelfrost, allgemeines Unwohlsein, aber keine schwerwiegenden Reaktionen. Was kritisiert worden ist oder warum das in Deutschland noch so ein bisschen gedauert hat mit überhaupt einer Empfehlung, ist, dass eine Zulassungsstudie relativ klein ist. Und wenn man das nur bei wenigen Kindern, also eine Zulassungsstudie hat, dann erfasst man eventuell nicht sehr seltene Nebenwirkungen. Jetzt ist es aber so, dass in den USA seit Anfang November bereits, ich glaube, über 5 Millionen Kinder, Stand 15. Dezember, geimpft worden sind. Und da ist die Nachverfolgung sehr gut. Mediziner gehen da inzwischen davon aus, dass die Sicherheit der ersten Impfung sehr gut ist. Die nach 3 Wochen notwendige Zweitimpfung ist allerdings momentan noch nicht untersucht worden. Also ich kann momentan dir nur die Erstimpfung vorstellen. Die USA ist nicht das erste Land, wo wir schon ein paar Daten haben. Auch Israel impft seit 15.11., Kanada seit 19.11., Dänemark seit 1.12. Das heißt also, bis jetzt sind keine relevanten schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetreten. Und wir wissen auch, dass in der Regel Nebenwirkungen in 4 bis 6 Wochen nach einer Impfung erfasst werden. Mit jeder Woche steigt jetzt natürlich auch die Sicherheit. Mit jeder Woche haben wir noch mehr Daten. Ich denke also abschließend gesagt, dass diese Frage nach der Impfung ja oder nein ganz viele Aspekte hat. Ein wichtiger Aspekt, Long-Covid, wir wissen wenig. Und der andere Aspekt, der auch so unterschätzt wird, ist die psychische Komponente. Die Isolationen im Kontakt, im Krankheitsfall, die Lockdown-Maßnahmen, die Ängste, all das spielt eine große Rolle. Und auch die Ängste der Eltern, die sich eventuell auf die Kinder übertragen können, spielen eine große Rolle bei der individuellen Impfentscheidung. Ein Argument gegen die Impfung, mit dem ich mich ein bisschen jetzt auseinandergesetzt habe, ist, dass die Sorge da ist, dass die jetzige Impfung gegen die neue Variante, die wir vermutlich im Januar, Februar hier in Deutschland auch vorherrschend haben, nicht ausreichend ist. Und dass man dann auf einen neuen Impfstoff wartet, der wahrscheinlich erst im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres kommt. Es stimmt, dass die in vitro, also die Labordaten, zeigen, dass die Neutralisierungsaktivität der Antikörper deutlich schlechter sind. Das bedeutet aber nicht, dass das Immunsystem gar nicht arbeitet. Das Immunsystem besteht ja auch aus anderen Zellen, nicht nur aus Antikörpern. Übrigens ist es so, dass man schon warten sollte, bis die jeweiligen Altersklassen zugelassen sind. Es ist nicht so einfach, aus einer Erwachsenenimpfung quasi den adäquaten Kinderanteil rauszuziehen, weil der ja viel kleiner ist. Deswegen sollte man schon warten. Ich kenne auch Kolleginnen, die schon off-label impfen. Ich persönlich, weil diese Frage kommt. Ich warte auf eine Zulassung für die Impfung in der Altersgruppe meiner Kinder. Wenn die da ist, würde ich mit aktuellem Stand der Wissenschaft impfen. Genau, also das wäre meine persönliche Einschätzung. Wären meine Kinder zwischen 5 und 11, würde ich jetzt auch impfen, aus den Gründen, die ich dir in dem Podcast genannt habe. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt damit ein bisschen weiterhelfen. Ich und meine kleine Charlotte, die ihr vielleicht heute ein bisschen im Hintergrund gehört habt, sagen danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Und falls wir uns nicht mehr hören, frohe Weihnachten. Deine Nicola.